Die Rente ist sicher. Kaum ein politischer Satz brannte sich so in den Köpfen der deutschen Bevölkerung ein wie der Ausspruch des Bundesarbeitsministers Norbert Blüm im Jahr 1986. Und während die Generation der Ü60-Babyboomer dieser Aussage wohl durchaus noch zustimmen wird, dämmert es der jungen Generation Z, dass sie wohl im Laufe ihres Arbeitslebens hohe Beiträge entrichten muss, aber ihre Altersvorsorge nicht allein dem deutschen Rentensystem überlassen sollte. Über die Rente wird viel gesprochen. Aber sie wirklich durchdringen, das tun die wenigsten. Wie berechnet sich eigentlich meine spätere Rente? Was ist die sogenannte Rentenlücke? Und was muss ich als Beitragszahler alles beachten? Das und mehr klären wir in meinem heutigen Podcast.
Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.
Und für mein heutiges Thema habe ich mir eine Spezialistin aus unserem Verbund eingeladen, Daniela Steinle. Sie ist Rentenexpertin bei der Versicherung R&V. Hallo Daniela, schön, dass du heute bei uns bist.
Vielen Dank, Falco, für deine Einladung zu diesem Podcast.
Mein Name ist Falco Block, ich bin Anlagestratege bei der DZ Bank in Frankfurt. Und Daniela, bevor wir ins Thema einsteigen, kannst du dich unseren Zuhörern einmal kurz vorstellen, was machst du bei der R&V und was macht dich denn zur Rentenexpertin?
Ich bin 55 Jahre alt und arbeite inzwischen schon seit über 35 Jahren bei der R&V, bin in der Produktentwicklung tätig, beschäftige mich da insbesondere mit Rentenversicherung und damit aber auch mit der gesetzlichen Rente und was sich darum alles herumrankt.
Dann bist du absolut unsere Spezialistin für heute. Dann lass uns auch mal reinstarten ins Thema. Das deutsche Rentensystem, wahnsinnig viel Geld, da geht es darum, wahnsinnig kompliziert. Aber auch, damit man es verstehen kann, macht es, glaube ich, erstmal Sinn, zurückzublicken auf die Anfänge. Woher kommt unser Rentensystem eigentlich und wie ist es grundsätzlich aufgebaut?
Bereits im Jahr 1889 fiel in Deutschland der Startschuss für die gesetzliche Rentenversicherung. Der damalige Reichskanzler Otto von Bismarck versuchte mit der gesetzlichen Krankenversicherung, die zuvor eingeführt worden war, und eben auch der gesetzlichen Rentenversicherung, die Arbeiterschaft wieder mehr an den Staat zu binden, Vertrauen zu schaffen, damit die ganzen Bürger sich nicht abwenden von der Führung des Staates und insofern sich da Vertrauen bildet. Im Jahr 1957 gab es die erste große Rentenreform. Adenauer hat damals das Umlageverfahren eingeführt. Und damit kommen wir eben schon zu der Grundlage unserer heutigen Rentenversicherung, eben dieses Umlageverfahren. Das Umlageverfahren bedeutet, dass die heutigen Beitragszahler, also die Arbeitnehmer, die in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen, die Leistungen, das heißt die Renten, für die heutigen Rentner bezahlen. Das heißt, es ist nicht so, dass jemand für sich selber seine Rente anspart, sondern eben mit dem Umlageverfahren die Einkünfte, die aktuell kommen, an die heutigen Rentner ausgeschüttet werden. Und für jeden Einzelnen funktioniert die gesetzliche Rente wie so ein Payback. Man sammelt Punkte auf dem Weg, während man als Arbeitnehmer tätig ist. Man bekommt dafür, dass man arbeitstätig ist, in die gesetzliche Rente einzahlt, bekommt man solche Entgeltpunkte. Und wenn man das Rentenalter erreicht, dann löst man diese Punkte ein und bekommt dann dafür seine Rente ausgezahlt.
Ich glaube, das Umlageverfahren, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, das hast du ja schon gesagt, da kommen wir nachher nochmal drauf. Ich habe mal gelesen, dass, korrigiere mich, über 50% der auch nahe an Renten stehende von diesem Rentenumlagesystem noch gar nichts gehört haben. Die denken ja wirklich, das Geld, was sie 20, 30 Jahre lang eingezahlt haben, kriegen sie dann ausgezahlt, richtig?
Ja, dieser Irrglaube herrscht, glaube ich, weit vor. Und es ist halt schwierig dann zu verstehen, wie das Ganze funktioniert, wenn man diese Grundlage gar nicht kennt. Und das bedeutet eben auch, dass nur die Punkte, die ich aber während meines Erwerbslebens zusammensammle, eben auch relevant sind. Dass aber die Einlösung der Punkte und wie viel die wert sind, davon abhängig ist, wie viel Menschen zur Verfügung stehen, die diese Rente finanzieren.
Jetzt ist ja, nehmen wir mal den Punkt, jemand ist berufstätig, nicht selbstständig, zahlt also regelmäßig ins dieses deutsche Rentensystem ein. Ja, ab wie vielen Jahren kann ich das denn einlösen, so wie du es schön gesagt hast? Also wie vielen Jahren kann ich in Rente gehen und mit was für Höhen kann man denn da so rechnen? Hast du mal ein paar Beispiele für uns?
Aber klar, also die Regelaltersrente wurde mit dem Jahr 2007 mit einem Anpassungsgesetz neu festgelegt. Die Regelaltersrente startet mit 67 Jahren und das gilt für all diejenigen, die Jahrgang 1964 oder jünger sind. Für die Älteren gab es eine Übergangsfrist vom damaligen Renteneintrittsalter von 60 jetzt dann eben auf 67 Jahre. Das heißt, wir werden erst mit 67 die Regelaltersrente erreichen. Wenn ich heute schaue, es gibt zwei relevante Festlegungen für die Rente. Das eine ist eben, wie viele Punkte bekomme ich für wie viel gezahlte Rentenversicherungsbeiträge, für wie viel Einkommen. Das sind heute ein Punkt für ein Einkommen von knapp 3.800 Euro im Monat. Das heißt, wenn ich weniger verdiene, bekomme ich eben nur einen anteiligen Punkt. Also wenn ich die Hälfte verdiene, bekomme ich nur einen halben Punkt, Entgeltpunkt. Wenn ich mehr verdiene, bekomme ich entsprechend auch mehr bis hin zu knapp 2 Entgeltpunkten, die ich in einem Jahr zusammensammeln kann. Das heißt, wenn ich 35 Jahre lang immer durchschnittliches Entgelt habe, also immer dieses Durchschnittsentgelt, was eben auch jedes Jahr neu festgelegt wird, habe, dann bekomme ich eben für jedes Jahr der Beitragszahlung einen Punkt und dann habe ich nach 35 Beitragsjahren 35 Punkte gesammelt. Der Wert dieser Punkte wird eben auch jedes Jahr neu festgelegt und aktuell liegt der aktuelle Rentenwert bei 39,32 Euro. Das heißt, für einen Punkt bekomme ich genau diese knapp 40 Euro Monatsrente. Was jetzt bedeutet, wenn ich 35 Punkte gesammelt habe mit diesem Rentenwert, beträgt meine Monatsrente dann 1.376,20 Euro ganz genau. Und wie gesagt, das ändert sich und es ist davon abhängig, was habe ich gesammelt und wie ist dann der aktuelle Rentenwert. Wenn ich auf der anderen Seite aber mal schaue, was zahlt denn die gesetzliche Rentenversicherung aktuell an Altersrenten aus, kann man da auch einen Durchschnitt mal ermitteln und schauen, was kriegt eigentlich wirklich so der deutsche Bürger. Dann sind das 1.102 Euro an durchschnittlichem Rentenzahlbetrag. Für Männer etwas mehr, 1.348 Euro. Und für Frauen, die aus verschiedenen Gründen ja häufig weniger Rentenpunkte sammeln als Männer, sind es 908 Euro Durchschnittsrente. Und das ist der Rentenzahlbetrag. Und bei all diesen Zahlen muss man sich immer noch mal Gedanken machen, dass darauf auch noch Steuern anfallen und auch noch Abgaben. Man zahlt dann natürlich nicht mehr in die gesetzliche Rente ein, aber man muss dennoch auch noch Krankenversicherungsbeiträge beispielsweise zahlen und eben, wie schon gesagt, die Steuern. Also das muss man noch mit berücksichtigen.
Was passiert eigentlich, wenn ich dieses Renteneintrittsalter nicht erreichen kann oder auch möchte? Besteht eigentlich die Möglichkeit, dass ich früher in Rente gehe, also vor 67? Oder vielleicht steigt sie irgendwann auch nochmal an in den nächsten Jahren, aber nehmen wir mal den aktuellen Stand. Jemand möchte mit 62 in Rente gehen oder 63. Geht das?
Vor 63 geht schwer, aber man kann tatsächlich früher in Rente gehen, muss dann allerdings auch Abschläge in Kauf nehmen. Und diese Abschläge sind festgelegt für jeden Monat, den man früher als die Regelaltersrente in Rente gehen möchte, bekommt man einen Abschlag von 0,3% auf die Rente. Das ist bei einem Jahr, dass ich früher in Rente gehen möchte, schon 3,6%. Und bei 4 Jahren, also wenn du mit 63 statt mit 67 in Rente gehen möchtest, sind es 14,4% weniger Rente. Und man muss zusätzlich berücksichtigen, dass dir ja dann auch die Beitragsjahre fehlen, also die Punkte, die du noch gesammelt hättest zwischen 63 und 67. Das macht sich schon sehr stark bemerkbar, wenn man wirklich früher in Rente gehen möchte. Und das sollte man sich genau überlegen, ob das dann noch ins Budget passt, dieser frühere Renteneintritt.
Weil ich habe gelesen, der Wunsch von vielen ist da, aber die meisten haben sich wahrscheinlich auch noch gar nicht ausgerechnet. Also dauerhaft 10-14% weniger zu haben für, je nachdem, was man so an Lebenserwartung hat, ist natürlich ein echtes Wort. Jetzt haben wir es vorhin schon mal ein bisschen angerissen. Man hört und liest immer auch immer davon, dass unser Rentensystem ja vor diesen enormen sogenannten demografischen Herausforderungen steht. Kannst du da noch mal ein bisschen nähere Informationen zu geben? Was ist damit gemeint?
Ja, das Umlageverfahren bedeutet ja, dass eben die aktuellen Beitragszahler die aktuellen Rentner finanzieren mit ihren Beiträgen für die Rente. Das Problem an der Gesellschaft ist, dass sie einfach immer älter wird. Es ist ja auch sehr schön, aber es bedeutet eben auch, dass der Anteil derjenigen, die Rente empfangen, immer höher wird und auf der anderen Seite der Anteil derjenigen, die entsprechend Beiträge zahlen, niedriger wird. Und dieses Verhältnis, das kippt zunehmend und macht es umso schwieriger, in diesem Umlageverfahren die Renten mit den aktuellen Beiträgen in der aktuellen Höhe überhaupt finanzieren zu können.
Es ist ja immer so, man versucht ja immer wieder dieses System zu adaptieren. Es gibt immer wieder Reformen, Reförmchen, je nachdem, welche Interessensgruppe man gerade hat. Vor ein paar Jahren, vor kurzem gab es noch einige Neuerungen und auch eine Reform im Rentensystem. Also es wurde angepasst. Was ist denn da jetzt neu beschlossen worden und wie betrifft das eventuell auch einen heutigen Berufsanfänger?
Zum einen wurde beschlossen, dass man zusätzlich zu dem aktuellen System noch ein Generationenkapital schafft. Das soll dazu dienen, eben die gesetzliche Rentenversicherung zu finanzieren. Das heißt, es wird ein Kapitalstock aufgebaut, der eben auch selbst renditeorientierter aufgestellt sein soll. Also da soll deutlich mehr eben in chancenorientierte Fonds und Ähnliches investiert werden, um diesen Kapitalstock aufzubauen, der dann wiederum unsere gesetzliche Rentenversicherung unterstützen soll. Auf der anderen Seite versucht man, einige Maßnahmen zu treffen, um eben das Rentenniveau zu halten und eben, dass die Rentenbeiträge auch nicht ausufern. Und was zusätzlich auch geplant ist, ist auch, dass wir gefördert werden sollen, auch privat zusätzlich vorzusorgen mit einem sogenannten Altersvorsorgedepot. Das ist gerade die Überlegung, die zukünftig ab 2026 voraussichtlich eben auch zum Tragen kommen könnte.
Das heißt also, sowohl der Staat zahlt ja, also ähnlich, ich glaube, die Schweden machen das, ne? Machen das, also die zahlen in Aktien ein und der deutsche Bürger sollte das dann auch machen. Also einmal staatlich und einmal privat in den Kapitalmarkt, richtig?
Ja, zumindest sollten die Chancen an den Kapitalmärkten mehr als heute genutzt werden, um möglichst auch eine höhere Rendite erwirtschaften zu können, als das eben bei den klassischen Anlagen, die sehr stark zinsorientiert sind, der Fall ist, weil einfach damit auf diese lange Dauer eine schlechtere Rendite erwirtschaftet wird, als wenn man eben chancenorientierter sich aufstellt.
Also vor allem dieses Altersvorsorgedepot, das klingt wirklich sehr interessant. Hoffen wir mal, dass die das nicht wieder tot regulieren. Also wenn da was Neues bei rauskommt, liebe Zuhörer und Zuhörer, dann werden wir euch auf diesen und anderen Informationskanälen, die wir von der ZBank haben, auf jeden Fall auch darüber auf dem Laufenden halten. Daniele, jetzt die Frage, wenn ich Beitragszahler bin in der Rente, muss ich mich eigentlich um irgendwas kümmern oder da ist ja die Rentenkasse für zuständig, kann ich sagen, ach, die wissen alles über mich, ich bin ja eh gläsern, muss mich um nichts kümmern oder machen die auch vielleicht mal Fehler?
Grundsätzlich funktioniert das. Der Arbeitgeber führt die Beiträge an die gesetzliche Rentenversicherung ab. Das funktioniert in der Regel, aber man sollte nochmal drauf schauen. Dafür bekommt man jährlich eine Renteninformation ab Alter 27 Jahre, wenn man 5 Jahre eingezahlt hat in die Rentenkasse, bekommt man diese Renteninformation. Und da ist auch immer dargestellt, wie viele Punkte man schon gesammelt hat und wie sich dann auch die Rente entwickeln kann. Wichtig ist auch, es gibt dann alle 6 Jahre auch nochmal einen dicken Umschlag mit viel Papier, wo wir zur sogenannten Rentenkontoklärung aufgefordert werden. Das bedeutet, dass wirklich alle Einzahlungen dort nochmal aufgeführt sind. Und da sollte man durchaus nicht nur Löcher reinmachen und es in Ordner abheften, sondern mal genau schauen, sind denn alle meine Tätigkeiten bei vielleicht auch unterschiedlichen Arbeitnehmern erfasst? Für Mütter ist es wichtig, sind Erziehungszeiten aufgeführt. Das heißt, Zeiten werden ja auch angerechnet, wenn ich eine Kindererziehungszeit habe. Da gibt es bis zu 3 Entgeltpunkte. Das alles sollte gut beobachtet werden und gegebenenfalls eben ein Hinweis an die Rentenkasse gegeben werden, wenn da etwas fehlt, damit dann diese Renteninformation auch korrekt ist und wir später eben auch für unsere eingezahlten Beiträge beziehungsweise eben für solche Erziehungszeiten oder Ähnliches dann auch unsere Rente bekommen.
Das habe ich letztens gemacht, also ein bisschen, glaube ich, ein Jahr her, da musste ich etliche Sachen aus dem Studium nachtragen, da muss ich mal gucken, Gott, wo war ich denn eigentlich von dann bis dann, auch mit Praktika und so weiter, sind die ganz schön durcheinander gekommen, also von da ist das, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass man hier echt aufpasst oder nachschaut, dass da alles richtig eingetragen ist. Jetzt habe ich letztens von der sogenannten Rentenlücke gehört. Ist da zwischen einem und einem anderen Rentner, fehlt da jemand oder was ist damit gemeint?
Bei uns wird was fehlen, denn wir werden eine, wie ich es vorhin schon in dem Beispiel gesagt habe, wir werden ja eine voraussichtlich geringere Rente haben als unser aktuelles Einkommen. Und diese Differenz beziehungsweise dieser Prozentsatz, der wird als Rentenlücke bezeichnet. Und es wird immer angestrebt, dass vom letzten Bruttoeinkommen 48% als Rente gezahlt werden. Aber 48% vom Brutto, das ist schon ziemlich knapp. Und da tut sich schon die erste Lücke auf, wenn das überhaupt erreicht wird. Und das ist ja auch Ziel für die zukünftigen Generationen, diese 48% überhaupt halten zu können im Umlageverfahren mit dem demografischen Wandel. Aber eben selbst dieser Prozentsatz von 48% macht es ja schon klar, da tut sich ein Loch auf und da muss man einfach zusätzlich noch etwas vorsehen, denn mit dieser geringen gesetzlichen Rente wird man im Alter keine großen Sprünge machen können.
Jetzt schließe ich da nochmal an. Also halten wir mal kurz fest, die Rente an sich ist schon sicher. Also da geben wir Norbert Blüm mal recht, auch wenn der Spruch schon etliche Jahrzehnte alt ist. Aber die Höhe nicht, so kann man es vielleicht einmal formulieren. Was habe ich denn für private Möglichkeiten, um so eine Rentenlücke denn vielleicht zu schließen?
Unser gesamtes Rentensystem steht auf drei Säulen. Das ist zum einen eben die gesetzliche Rente als eine der Säulen. Und du hast es eben schon angesprochen, natürlich kann man privat vorsorgen und sollte es auch. Und es gibt noch eine zusätzliche Säule, das ist die betriebliche Altersversorgung. Das heißt, auch unsere Arbeitgeber sind verpflichtet, uns als Arbeitnehmern eine Altersversorgung anzubieten. Das heißt, wir sollen auf jeden Fall die Möglichkeit haben, aus unserem Gehalt heraus entsprechende Altersversorgung einzurichten, um eben eine zusätzliche Unterstützung zu haben. Und ein guter Arbeitgeber gibt auch noch einen Zuschuss. Das heißt, man bekommt vom Arbeitgeber noch etwas obendrauf, um die Rente, die Altersversorgung zusätzlich aufzuwerten. Also drei Säulen, gesetzlich Rentenversicherung, betriebliche Altersversorgung und eben private Altersversorgung. Das heißt, ich kann ja selber Geld zur Seite legen in verschiedenen Formen, um später eben daraus auch eine Rente zu generieren. Oder ich kann eben sparen für ein Haus. Das ist ja auch eine Möglichkeit, um später Miete zu sparen, dass ich dann vielleicht im Alter schuldenfrei in meinem Eigentum wohnen kann.
Also zusätzliche private Vorsorge tut auf jeden Fall Not. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie viel Geld soll ich denn monatlich sparen? Ich meine, das hängt natürlich von der jeweiligen Situation ab. Welches Einkommen, welche Verpflichtungen habe ich? Zahle ich eventuell schon ein Haus ab oder nicht? Gibt es da vielleicht auch mal so Faustformeln, die du uns nennen kannst? Oder muss ich einfach nur nachher berechnen, okay, ich habe eine Rentenlücke von X und die muss ich irgendwie füllen? Oder kann ich aber jetzt vielleicht schon einfacher überlegen, wie kann ich vorgehen, wenn ich so Berufseinsteiger bin?
Es gibt eine Faustformel, die lautet 50-30-20. Die wird ganz gerne verwendet, weil das ein gut zu merkender und einfacher erster Antritt ist, mal seine Ausgaben auf den Prüfstand zu stellen. Was verbirgt sich dahinter? Es geht darum, dass man schaut, was hat man für Einkünfte und wofür gibt man dann dieses Einkommen aus. 50% werden in der Regel für Fixkosten draufgehen. Das heißt, für Lebenshaltungskosten, für Miete oder eben für das Sparen fürs Eigenheim beziehungsweise für das Abtragen von Zinsen und Krediten und eben für den Lebensunterhalt. 30% sollten für Freizeit zur Verfügung stehen, das heißt für den Shoppingausflug, für den Urlaub, für sonstige Freizeitaktivitäten, wie eben abends mal im Weingarten trinken zu gehen oder ähnliches. Und die übrigen 20% sollte man zur Seite legen für kurz- und mittelfristiges, aber auch langfristiges Sparen. So etwa halb-halb, 10% für kurz- und mittelfristiges und 10% für langfristiges Sparen. Aber es ist, wie du eben schon gesagt hast, natürlich davon abhängig, wie ist meine Situation, wie viel Einkünfte habe ich, wie hoch sind eben meine Fixkosten. Aber man sollte es anstreben und sollte auch frühzeitig anfangen, sich schon mal das Thema Sparen anzugewöhnen. Einfach wenn man diesen Betrag schon mal zur Seite legt und man sich daran gewöhnt hat, dann neigt man auch nicht dazu, ihn vielleicht für etwas auszugeben, was vielleicht auch gar nicht so notwendig wäre.
Das stimmt. Also zeitig anfangen, das hatten wir letztens mal im Podcast zu, also da machen 3 oder 4 Jahre mehr bis zur Rente machen dann wahnsinnig viel aus, Stichwort exponentielles Depotwachstum und natürlich genau sich disziplinieren und regelmäßig mit dem Sparen oder mit dem Anlegen vielleicht eher anzufangen. Daniela, kommen wir mal zur Abschlussfrage. Hohe Rentenbeiträge, unsichere Auszahlungshöhe, klingt jetzt nicht immer so ganz toll. Jetzt kann ich mich als normaler Angestellter aber der Teilnahme am Rentensystem ja nicht verwehren. Aber kannst du uns vielleicht mal trotzdem ein bisschen Hoffnung machen, warum es für mich als Beitragszahler trotzdem sinnvoll ist, in die Rente einzuzahlen?
Es gibt ja nicht nur die Altersrente. Da könnten wir uns ja drauf freuen. Es gibt natürlich auch noch Aspekte und weitere Rentenleistungen, die aus der gesetzlichen Rentenversicherung kommen. Beispielsweise auch Renten wegen Todes, das heißt hinterbliebenen Renten, Witwen- und Witwerrenten oder auch Waisenrenten. Es gibt auch Erwerbsminderungsrenten. Das heißt, wenn wir aus Krankheits- oder Unfallgründen nicht in der Lage sind, unseren Beruf oder überhaupt irgendeine Erwerbstätigkeit auszuüben, auch da gibt es Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Und schließlich gibt es auch noch Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung zur sogenannten Teilhabe. Das heißt, auch Reha-Maßnahmen, Kuren und Ähnliches werden auch aus der GRV mitfinanziert. Also das sind auch noch Aspekte, die man mit berücksichtigen muss. Es geht nicht nur um die Altersrente. Dann kann man natürlich überlegen, okay, rentiert sich das überhaupt? Ist es sinnvoll? Man kommt kaum heraus, aber ist es sinnvoll, einzuzahlen in die gesetzliche Rentenversicherung? Kommt da wirklich was bei rum? Und das ist natürlich dann ganz extrem davon abhängig, wie die Situation ist. Also im Durchschnitt wird heute gesagt, gibt es tatsächlich so eine Rendite von 3%, wenn man denn eben auch das durchschnittliche Alter erreicht. Ja, wenn man früher verstirbt, ist die Rendite deutlich geringer. Wenn man sehr, sehr alt wird, kann man natürlich höhere Renditen erzielen. Klar ist aber auch, dass auch diese Rendite wahrscheinlich geringer sein wird, weil wir einfach mehr einzahlen werden zukünftig und eher geringere Auszahlungen erhalten werden.
Okay, dann erfasse ich mal unsere Erkenntnisse zum heutigen Thema zusammen. Also das deutsche Rentensystem, ganz wichtig, ist ein Umlagesystem. Das heißt, die heutigen Beitragszahler zahlen für die jetzigen Rentner. Das heißt, wenn ich vielleicht in 30 und 40 Jahren in Rente gehe, muss ich hoffen darauf, dass es dann noch entsprechend viel Nachwuchs gibt, der dann meine Rente bezahlt. Das heißt, die Zahlung selbst ist vielleicht nicht unsicher, aber die Höhe, die ist nicht so sicher. Ich sammle während meines Arbeitslebens Rentenpunkte an. Und daraus bemisst sich dann später meine Rente. Daraus kann eine Rentenlücke entstehen zwischen dem heutigen Netto und dem Rente, die ich da dann bekommen werde. Deswegen habe ich die Möglichkeit, auch vorzusorgen. Da hilft neben der staatlichen Rente dann auch die betriebliche Altersvorsorge. Da sollte ich auf jeden Fall also auch mit meinem Arbeitgeber sprechen. Da kann man selber einzahlen, beziehungsweise bei guten Arbeitgebern, die, wie du sagtest, die geben noch was hinzu. Und natürlich die private Altersvorsorge, zum Beispiel über Anlagen an den Kapitalmärkten, wie wir sie hier immer wieder thematisieren, die ist auf jeden Fall mit dabei. Aber man muss sicherlich auch bei dem Rentensystem auch mal zugutehalten, dass da auch sehr, sehr viele andere Leistungen, du hast es vorhin schon mal ausgeführt, dran hängen, Kuren und etc. Und auch da leistet das System also schon relativ viel. Deswegen sollte man vielleicht nicht immer so drauf herumhacken. Dann sage ich Daniela, vielen Dank für deine Zeit und die wertvollen Hinweise zum Thema Rente.
Sehr gerne. Hat mich gefreut, hier zu sein, Falco.
Ja, damit sind wir auch schon am Ende unseres Podcasts angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir konnten euch in der Kürze der Zeit mal einen Überblick zum Thema Rentensystem, den erwartbaren Zahlungen und auch der wichtigen Rentenlücke aufzeigen. Bleibt dabei, denn auch in den nächsten Podcast-Folgen werden wir uns mit weiteren spannenden Themen rund um das Thema Finanzen und Geldanlage beschäftigen. Wenn ihr also keine unserer kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert auch gleich unseren Kanal. Und wie immer, wenn ihr Fragen, Kritik, Lob oder Anregungen auch für zukünftige Themen habt, schreibt uns gerne wieder an wertpapiere@dzbank.de und beachtet an dieser Stelle bitte auch unsere rechtlichen Hinweise. Die habe ich euch wieder in die Shownotes gepackt. Und dann wünsche ich euch jetzt weiterhin viel Erfolg bei euren Schritten an die Kapitalmärkten und freue mich auf das nächste Mal. Tschüss und macht's gut.
Fit for Trading, der Podcast. Hintergrundwissen zur Börse und Aktien. Endlich verstehen, worum es wirklich geht.